Also, ich würde dann vielleicht vorschlagen, dass du nach vorne kommst, Margarete. Los geht's. Wir sind im ersten Timotheusbrief. Wir haben das erste Kapitel besprochen. Es geht um Ausführungen über die Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Es kommt ein Kurzevangelium. Und es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde zusammen beten soll. Und die Stichworte sind Liebe und reines Herz und gutes Gewissen, ungeheuchelter Glaube, kein leeres Geschwätz ist gut, keine Sünde soll sein, aber Treue, Barmherzigkeit, Zuverlässigkeit, Respekt und Liebe. Im zweiten Kapitel hat er dann speziell die Männer angesprochen, dass die nicht streiten sollen, damit sie zusammen beten können, damit sie zusammen Gott dienen können. Und sie sollen sich nicht zurückziehen, sie sollen reden, lehren, handeln zur Ehre Gottes. Und ihre Leitungsaufgabe sollen sie wahrnehmen. Den Frauen sagt er, überlegt euch, was für euch maßgeblich ist. Das Treiben in der Welt oder Gottes Wort? Macht euch keine Sorgen um euer Äußeres, sondern es kommt auf eure Gesinnung und eure Taten an. Schaut auf Gott und dient ihm gern. Unterstützt eure Männer durch Unterordnung. Übernehmt nicht die Lehre in der Gemeinde, aber lernt und beteiligt euch. Erzieht eure Kinder im Glauben und lebt ihnen das vor. Männer und Frauen, niemand schätze den Beruf der Hausfrau und Mutter gering. Das scheint damals ein Problem gewesen zu sein. Vielleicht auch heute. Dann kann Gemeinde gelingen. Und die Stichworte waren so Ruhe, Stille, Gottseligkeit, Ehrbarkeit, Einsicht in Gottes Plan, Selbstlosigkeit wie Jesus und Wahrhaftigkeit, so wie Paulus. Jetzt also das dritte Kapitel. Ab Vers 1. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht viel im Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien Mann einer Frau und sollen den Kindern in den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Könnte ich mal ein Glas Wasser haben, bitte? Sorry. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Vielen Dank. Soweit, das waren die Verse 1 bis 16. Also wir erfahren etwas über Ämter. Und wir erfahren gleich etwas über die Voraussetzungen der Kandidaten. Wir fangen mit dem ältesten Amt an, so wie Paulus das ja auch macht. Wer kann also Ältester werden? Vers 1, nicht überlesen. Er muss es wollen. Es muss ein männlicher Christ sein, Ehemann einer Frau. Familienvater mit Autorität bei seinen Kindern. Gastfreundlich oder gastfrei, nicht geldliebend. Vers 2 steht noch, untadelig und anständig. Und auch bei Außenstehenden einen guten Ruf soll er haben. Nüchtern und besonnen soll er sein. Ich würde sagen, selbstkontrolliert. Milde, nicht streitsüchtig. Kein Trinker, okay. Kein Schläger. Lehrfähig. Das steht bei Diakonen dann nicht. Also lehrfähig soll er sein. Und ein erfahrener und bewährter Christ. Nicht ein Neubekehrter. Da wir die Stelle jetzt alle kennen, ist das jetzt nicht so überraschend. Aber wir gucken uns das schon genauer an. Dann die Diener. Griechisch Diakone. Also ich werde mal Diener, mal Diakon sagen. Es geht auch wiederum um männliche Christen. Ehemann einer Frau. Gute Familienväter. Ehrbar. Nicht doppelzüngig, also steht zu seinem Wort, lügt nicht, irgendwie sowas. Ehrlich im Geschäftsleben, untadelig, auch kein Alkoholiker. Guter Christ, Vers 9, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Und es kann sein, dass sie erstmal, also sie sollen sich bewähren. Dann gibt es diese leider zweideutige Formulierung, ebenso die Frauen. Also er redet über die Diakone, dann sagt er ebenso die Frauen und dann redet er wieder über die Diakone. Ich vermute mal, er redet über die Ehefrauen der Diakone. Ja? Oder? So. Aber die Wörter sind da nicht klar. Es gibt also Leute, die sagen, er redet hier über weibliche Diakonissen. Ja, klar. Ich denke, das macht nicht so viel Sinn angesichts der ganzen anderen Aufzählungen. Gut. Sie sollen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern und treu in allem. Auch irgendwo einleuchtend, oder? So. Also, warum schreibt Paulus das? Nun, er sagt in Vers 14, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Also, okay, das erklärt es jetzt noch nicht. Aber was ist dies? Was meint er damit? Dies alles schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Ich denke, er fasst damit zusammen, was er bis dahin überhaupt geschrieben hat in diesen drei Kapiteln. Wie die Gemeinde sich zu verhalten hat. Männer, Frauen und die die Ämter anstreben oder auch bekommen. Es könnte auch sein, dass er nur über die Ämter redet, aber da die Eigenschaften ja fast deckungsgleich sind, ist das nicht so wichtig. Er möchte, dass wir wissen, wie Gott sich einen Christen so vorstellt. Seltsam ist vielleicht, dass Dienen, also der Diener sein, ein Amt ist. Sind wir das nicht alle? Aus dem Gesagten wird irgendwie klar, dass er meint, dass ein Ältester sich sonst totarbeiten würde, wenn er nicht zuverlässige Diakone hat, die für bestimmte Aufgaben dann zuständig sind. Mit anderen Worten, ohne Diakone keine Ältesten. Das Dringende würde sonst das Wichtige auffressen. Das sieht man schon in der Apostelgeschichte, wo auch die Apostel dringend Diakone brauchten. Schon im 6. Kapitel wird das beschrieben. Ich lese 3 Verse. Apostelgeschichte 6, 1 bis 3. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, das sind Krüppen in der Gemeinde, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Also ein Verteilungsproblem von Lebensmitteln. Ja? Vers 2. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Okay, Vers 4 noch. Wir werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also Diakone sind irgendwie Diener für wiederkehrende, unverzichtbare Dienstleistungen. Und es kann nicht sein, dass der Älteste immer da kontrolliert, ob das auch läuft, sondern das muss halt laufen. So stelle ich mir das vor. Sie sind zum Beispiel zuständig für die Speisung. Sie verwalten wahrscheinlich das Geld, die Spenden, so etwas. Es wird natürlich nicht genau beschrieben, sondern das muss die Gemeinde dann schon, beziehungsweise die Ältesten schon selber wissen, wie sie das organisieren. Es geht über die Hilfsbereitschaft aller hinaus. Es sind halt feste Aufgaben. Also ein Amt. Die Begründung, die Paulus nennt, ab Vers 16, ist jetzt das folgende. Er redet über das Geheimnis der Gottseligkeit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart worden ist im Fleisch. Er redet jetzt über Jesus. Gott ist Mensch geworden, heißt es. Gerechtfertigt im Geist. Der Heilige Geist bezeugt Jesus. Und der Heilige Geist kam als Beistand und ist jetzt bei uns, rechtfertigt. Bezeugt Jesus. Gesehen von den Engeln. Dieser Ausdruck ist so wie, oder ist der technische Ausdruck? so, noch deutlicher. Was hier benutzt wird, gesehen von den Engeln, ist der Ausdruck, den man benutzt hat, um jemanden bekannt zu machen als den Nachfolger. Der amtierende Kaiser hat seinen fähigsten General genommen, hat ihn in Rom den Senatoren und allen Mächtigen gezeigt und hat gesagt, das wird mein Nachfolger. Das ist Adoptivkaisertum. Das war die Zeit, in der es in Rom halbwegs lief, weil die Fähigsten Kaiser wurden. Ja? Und dieses Zeigen, hier ist er, das wird mein Nachfolger, das ist dieses Wort hier. Er ist den Engeln gezeigt worden. Schaut mal, das ist mein Sohn, er ist Mensch geworden. Er ist gepredigt unter den Nationen, das ist die Weltmission. Er ist geglaubt in der Welt, nicht von jedem geglaubt, aber überall wird an ihn geglaubt, heißt das. Und er ist aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist auch wieder so ein technisches Wort. Das heißt, dieser Adoptivkaiser wird in aller Herrlichkeit gekleidet und eingeführt in sein Amt. Also Jesus kommt in den Himmel und bekommt die Herrlichkeit letztendlich. Das ist vermutlich ein bekanntes, damals bekanntes Glaubensbekenntnis. Das ist ja so eine Art Gedicht. Das merkt man ja selbst in unseren Übersetzungen. Ein frühes Lied vielleicht, ein Christushymnus. Wer dem zustimmt, der wird auch zugeben, dass Christen friedlich und selbstlos und selbstbeherrscht und dienstbereit und so weiter sein sollten. Das ist das, was Paulus halt schreibt. Wenn die ersten drei Kapitel, wenn euch das einleuchtet, dann sprecht mit mir diesen Hymnus. Interessant ist, dass dieser Hymnus so beginnt, dass das ein Geheimnis ist. Dieses Geheimnis der Gottseligkeit wird bekannt allen Menschen, den Engeln, jedem. Also das Geheimnis wird hinausgerufen. Also nicht Geheimnis im Sinne von, pst, darf keiner wissen. Ganz im Gegenteil. Alle sollen es wissen. Nun zu den Amtsträgern und dem Rest. Erst sprach Paulus über alle in der Gemeinde. Und dann, ohne einen Abschnitt, die Kapitel, das ist ja später eingefügt, kommt er nachher auf die Amtsträger zu sprechen. Also, das Fundament ist unverzichtbar. Wenn die Männer und Frauen in der Gemeinde sich nicht an das halten, was Paulus da empfiehlt, dann kann man das mit den Ämtern gleich vergessen. Amtsträger sind nur Diener der Gemeinde, also Unterstützer, Diener der Gemeinde, die aus Heiligen, sich heiligenden Frauen und Männern besteht. Und die Amtsträger sind auch nicht anders als die anderen. Die Anforderungen an sie sind kaum höher. Sie haben auch keine herausragende Rolle in den Versammlungen. Der Älteste soll lehrfähig sein, aber das heißt nicht, dass er ständig redet oder so. Bei den Diakonen wird überhaupt nicht darüber gesprochen. Die sind nicht besonders. Sie haben nur diese Aufgaben, über die wir gesprochen haben. Interessant fand ich noch, dass diese Ämter also ein Imageproblem hatten. Zum einen haben wir Verse, in denen die Gemeinde dazu aufgerufen wird, sich unterzuordnen, damit die Ältesten es nicht so schwer haben. Und zum anderen gibt es einen berühmten frühen Brief, der nicht in der Bibel ist, die Didache, also das ist ein Brief über die Lehre, heißt das. Ist vor 120 geschrieben, also sehr früh. Und darin sagt der Schreiber, man sollte nicht auf die Aufseher, also die Ältesten, herabsehen, sondern man sollte sie im gleichen Ansehen halten wie die Propheten und Lehrer. Also beliebter waren die spektakulären Sachen. Vorne stehen und reden und alle hören einem zu. Und das ist nicht die Aufgabe dieser Ältesten und Diakone. Die wirken lieber oder im Hintergrund. Die sind dafür zuständig, dass es läuft. Und kurz zu Vers 15, da steht ein Ausdruck, Haus Gottes. Das klingt wie eine Institution. Die Gemeinde ist eine Institution, ein Haus, in dem Ordnung herrschen soll. Die Gemeinde ist also so eine Art Haushalt. Hausverwalter sind dann unsere Ämter. Also haben wir Probleme mit diesen Aufzählungen. Gibt es irgendwo Verdauungsprobleme dabei? Naja, zum einen sollen die Ältesten lehrfähig sein. Sie sollen also aussprechen können, so ist der damalige Sinn, sie müssen das Evangelium erklären können. Sie müssen erklären können, wer Gott ist. Die Schöpfung, Jesus, Heiligen Geist. Was ist eigentlich das Problem? Die Trennung von Gott durch die Sünde. Das müssen sie schon erklären können. Was ist die Lösung? Die Rettung in Jesus. Wahrscheinlich ist aber nicht nur Textarbeit gemeint. Es gibt ja noch gar keine geschriebene Bibel. Lehre mit H kann auch sehr leer sein. Man kann sehr viel reden, aber das Evangelium irgendwie ausklammern. Man kann wahrscheinlich ein Professor für alte Sprachen sein und nicht im paulinischen Sinne zum Ältesten qualifizieren oder lehrfähig sein. An der Uni ist übrigens Lehrfähigkeit auch nur Nebensache. Die Lehrproben von angehenden Professoren sind völlig nebensächlich. Sie sind vorgeschrieben und dann klatschen auch alle und dann ist auch gut. Sie sind froh, wenn sie einen aufstrebenden Wissenschaftler unter sich haben. Den will man nicht verprellen. Die Forschung geschieht schriftlich. In der Gemeinde hat das Lehren Gewicht. Und Paulus meint, Älteste sollten lehren können. Und der größere Stolperstein ist vielleicht das, was er über die Familie sagt. Zum einen schränkt es die Männer ein, die in Frage kommen, es sind halt nicht alle Familienväter. Außerdem spricht er ja auch über die Kinder. Und da wird es ja dann irgendwie schwierig. Vers 4. Der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wie soll das denn gehen? heutzutage Kinder ehrbar in Unterordnung halten? Für mich ist es tröstlich, dass er meint, das aufschreiben zu müssen. Ich würde sagen, das war auch damals nicht selbstverständlich. Auch damals war das ein Kriterium für Männer. Also nicht jeder Familienvater war damals wohl der ideale Älteste. Nehmen wir den Satz etwas genauer unter die Lupe. Wie verhält man sich denn, wenn man Kinder unehrbar in Unterordnung hält? Vielleicht gewalttätig? Vielleicht unweise? Vielleicht verlangt man zu viel, zu früh? Schafft man Angst statt Respekt und Liebe? Dann ist man nicht qualifiziert zum Ältestenamt. Und wie ist es mit der Familie ohne Ordnung? Alle mögen einen. Hey, lieber Papa. Aber sie machen einfach nicht, was man sagt. Wenn der Vater den Kindern keine Grenzen aufzeigt, wenn sie gar nicht in Unterordnung sind, ihrem Vater gegenüber, disqualifiziert. Mach, was du willst in deiner Familie, aber als Ältester besser nicht. Das Wort Unterordnung an sich ist schon völlig uncool heutzutage. Also was soll das Ganze überhaupt? Scheinbar hält Paulus Ordnung für erstrebenswert. Das ist seiner Meinung nach die eine Art, wie man ein guter Familienvater ist. Aber was hat das mit dem Ältestenamt zu tun? Er sagt, wer das in der Familie nicht kann, kann das auch nicht in der Gemeinde. Ich habe nun mit einigen Ältesten schon gesprochen über die Jahre, wahrlich nicht viele, aber ich habe mit ein paar gesprochen. Und die Frage, die mich immer beschäftigt, ist, wie macht ihr das? Und die waren alle weit davon entfernt, irgendwen zu unterdrücken. Sie haben auch nicht irgendwie ihre Autorität raushängen lassen. Sie haben unterstützt, gebetet, besucht, Leute wieder versucht aufzubauen, wenn sie kein Selbstbewusstsein hatten oder nicht mehr hatten. Sie haben beruhigt, sie haben getröstet, versucht Ärger und Streit zu schlichten. Sie haben es geschafft, die Gemeinde in Ordnung zu halten, ohne sich eine Krone aufzusetzen. Soweit es irgendwie ging, haben sie Zwang vermieden. Ist ja auch klar. Wer gezwungen wird, erwägt ja ernsthaft wegzubleiben, oder? Was hat man dann davon? Aber Paulus sagt, man muss die Familie in Unterordnung halten können. Also die Möglichkeit muss man irgendwie drauf haben. Man muss das können. Schwierig. Wer kann das wollen? Warum sollte man sich das antun? Vielleicht aus Pflichtgefühl. Vielleicht Berufung durch Gott. Vielleicht um Schlimmeres zu verhindern. Vers 13, die Diakone erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Eine schöne Stufe. Man kann auch sagen, ein gutes Ansehen. Man will aus Dankbarkeit den Leib Christi unterstützen. ein gutes Vorbild sein, Teil des Großen und Ganzen. Man möchte eingebunden sein. Ist es nicht irgendwie komisch? Man hat sein Leben geordnet und Sonntagvormittags konsumiert man nur. Also wieder zurückgeben wollen und Gott dienen wollen, leuchtet doch ein. Dadurch hat man dann eine gute Zuversicht oder Freimut im Glauben. Ich denke, diese schöne Stufe ist eine Gewissheit für sich selbst, eine Ermutigung, Motivation, dass man selbst auf dem richtigen Weg ist. Mein Gott, noch mehr Dank dafür. Es unterstützt einen selbst im Kampf gegen die eigene Trägheit. So wie Paulus, der immer wieder diese Sportlervergleiche macht. Oder der Hebräerbriefschreiber, der das auch mit Wettkampf vergleicht. Man will nicht gegen andere gewinnen, aber man will selbst nicht träge bleiben. Paulus arbeitet an sich selbst und hat damit Vorbildfunktion. Wer dienen will, so wie Paulus gedient hat, sollte darüber nachdenken, wo in der Gemeinde sein Dienst ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann jemand zu dem Schluss kommt, vielleicht sollte ich Ältester sein. Oder vielleicht sollte ich einmal Ältester werden. Es ist ein großer Bedarf. Es ist ein großer Bedarf an Diakonen. Leuten, die wirklich zuverlässig sind. Wer den Herrn liebt und diese Verse kennt, wird vielleicht darüber nachdenken, wie er die Gemeinde unterstützen kann. Und das gilt für jeden. Das war der Inhalt der ersten zwei Kapitel. Jeder muss darüber nachdenken. Er sollte sich nicht drücken vor der Aufgabe zu leiten, Männer. Und Unterordnung, das ist wichtig in der Gemeinde. Kinder erziehen, wichtig in der Gemeinde. Überlegt euch, wie die Gemeinde sein soll und ran. Ich lese jetzt nochmal die Verse ab 14. Und komme damit zum Ende. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Unser Herr, Jesus Christus, ihm sei alle Ehre. Amen.
Zum Abschluss 288, die erste Strophe. 288. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Euer Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, der Hoffnung für diese Welt. Weil Jesus vom Tod auferstanden ist und sie in den Händen hält. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt.
Haben wir jetzt noch unsere Bibelstunde und Kinderstunde. Amen. Einen gesegneten Sonntag.
Hatten wir uns um die beiden gestellt, einen Kreis gemacht und dafür gebetet, dass es denen gut gehen möchte. Ich denke, jetzt geht der Bastian weg, das hat das auch, meine ich, dass wir auch ihn begleiten und in derselben Weise.
Können wir auch zusammen beten? Aber sie ist nicht da. Wer da ist und der Bruder ist, der ist gekommen.
Ich fange mal an und wer als Bruder noch mitsitzt, will möge das tun. Großer, wunderbarer Gott, wir freuen uns, dass du immer wieder Menschen herausrufst, um dein Wort zu verkündigen in dieser Welt. Wir wissen, dass das nicht einfach ist und dass jeder, der dieses Amt übernimmt, viel Kraft und Zuspruch braucht. Und wir bitten dich jetzt für Bastian ganz besonders, der sich vorgenommen hat, diesen Weg zu gehen und dein Wort zu verbreiten, dass du ihn jetzt im Studium und all dem, was er jetzt vor sich hat, hüten und stärken möchtest, dass er mit deinem Geist getröstet wird und viel Geduld hat bei all den Aufgaben, die jetzt auf ihn zukommen. Wir freuen uns, dass er diesen Weg gehen will und bitten um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.
Herr großer Gott und Vater, danke, dass Basti diesen Weg wählt und dass du auf sein Herz gelegt hast, dass er sein Leben in den Dienst für dich stellen möchte. Und wir beten und befehlen ihn deiner Gnade an und bitten dich, dass du ihn noch weiterführst. Danke, dass du ihn bis hierher begleitet hast. Danke auch für seinen Dienst, den er tun durfte in der Paulusgemeinde. Danke für den vielen Segen, den du da auch geschenkt hast. Und wir wollen dich bitten, dass du ihn doch gebrauchst, um deinen Namen zu verherrlichen, dass du ihn doch gebrauchst, um Menschen auf dich hinzuweisen und dass du ihn aber auch bewahrst vor einem Schaden und auch vor dem Abgleiten in irgendwelche theologischen Sphären fernab der Realität. Hilf ihm doch auch, auf dem Boden zu bleiben und gib ihm viel Kraft bei all dem, was ihm jetzt bevorsteht. Wir beten ganz besonders um deine Bewahrung, deinen Segen und deinen Frieden. Amen.
Ja, Herr, ich möchte dich auch bitten, dass du auf ihn aufpasst. Danke, Herr, dass wir einander haben und dass wir uns gut kennen und bitte nimm ihn an die Hand. Segne auch die ganze Familie. In Jesus.
Fehlt noch ein Drittel, aber ist okay.